Andreas Schweiger prangert an.
Ich beobachte einfach einen Verfall der Streitkultur.
Diesmal schlafe ich die Fasslauf, hast du dich verlassen, du!
Wir müssen wieder streiten lernen.
Du dumme Sau!
Diskutieren ohne Tabu. Im Streitpunkt. Ein Podcast der Braunschweiger Zeitung und Wolfsburger Nachrichten.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Streitpunkte. Mein Name ist Andreas Schweiger. Im ersten Leben leite ich die Wirtschaftsredaktion der Braunschweiger Zeitung. Im zweiten Leben rege ich mich regelmäßig auf, weil ich der Meinung bin, dass wir das Streiten in Deutschland verlernt haben und uns zu oft nicht sachlich begegnen. Genau das wollen wir im Podcast ändern. Ich habe eine Bitte an Sie, wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann hinterlassen Sie uns ein Like oder einen Kommentar auf unseren Internetseiten. Dafür wäre ich sehr dankbar. Herzliches Dankeschön dafür. Heute begrüße ich Bernd Osterloh. Herzlich willkommen, Herr Osterloh.
Hallo, schönen guten Tag.
Vielen wird Herr Osterloh bestens bekannt sein. Er war viele Jahre lang Betriebsratsvorsitzender des VW-Konzerns, zuletzt Personalvorstand der Nutzfahrzeugholding Traton. Und wir wollen uns heute über ein wirklich strittiges Thema unterhalten, die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Herr Osterloh, nun sind wir Deutschen dafür bekannt, viel zu jammern und uns selber schlecht zu machen und rumzumäkeln. Es gibt aber jüngste Studien, unter anderem des Schweizer Instituts für Management Development, die uns jüngst abgewertet haben in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Und wir liegen jetzt hinter China. Wie besorgniserregend ist das?
Herr Schweiger, ich beantworte gleich Ihre Frage, aber vielleicht zu Ihrem Eingangsstatement eine Anmerkung. Also ich finde auch, man sollte sich streiten, ne? Dafür bin ich eigentlich auch bekannt. Ne? Aber natürlich, man sollte sich sachlich streiten, das will ich nur mal sagen. Ne? Also keine plumpen Dinge, sondern man sollte, und da gibt's ja, sage ich mal, Belege gerade aus meiner langen Karriere, dass ich mir es immer um die Sache ging. Ne? Und eine Abwertung kommt unter anderem natürlich auch dadurch zustande, dass man eine Bundesregierung hat, die jede Sache im Streit in der Öffentlichkeit austrägt. Ne? Ja. Also vom Heizgesetz angefangen, jetzt wieder mit dem Thema, wie gehe ich mit dem Thema Kinderunterstützung um, wie fördere ich im Endeffekt den Strom, den Industriestrom, da brauche ich eigentlich nur in unsere Nachbarländer zu gucken. Also ich habe, wie gesagt, ich bin dafür bekannt, ich habe nichts gegen Streit, aber so wie der gerade, sage ich mal, abläuft, das ist übrigens auch ein Ergebnis meiner Meinung nach, ich bin ja nur einer der Wahlumfragen, die immer wieder gemacht werden, wo die AfD immer wieder gewinnt. Also ich finde, wir geben in der Politik, in der Zusammenarbeit von drei Parteien, die sicherlich nicht einfach ist, geben wir ein jämmerliches Bild ab. Und das hat natürlich auch meiner Meinung nach die Studie aus der Schweiz mit beeinflusst. Ne? Also wenn du eine Regierung hast, die sehr viele gute Ansätze hat, ja, aber leider bei dem Umsetzen, ne, ich rede schon wieder zu lange, ich weiß, aber leider bei dem Umsetzen dann, sag ich mal, immer wieder in Streit gerät,
ja,
das führt natürlich auch zum Bild der Bundesrepublik Deutschland in den Ländern um uns herum, die sagen, was ist denn da eigentlich
los? Da fehlt der Kompass, genau. Da fehlt die klare Richtung und die Zielsetzung.
Ja. Ja.
Ich kann das auch nochmal ergänzen, ich habe auch überhaupt nichts gegen Streit. Ich habe nur was gegen Stigmatisierung und unsachliche Streitführung. Das mag ich gar nicht und das bringt uns meiner Meinung nach auch null weiter. Aber ein konstruktiver Streit ist sehr gut meiner Meinung nach und sehr befruchtend.
Also man sollte wirklich um die Probleme über die Probleme, ja, diskutieren. Ne? Also wenn ich sage, welches Produkt wird an welchem Standort, ne, und da müssen wir nicht immer über das Auto reden, gebaut. Ne, das gilt eben auch für den Stahlbereich, das gilt für die chemische Industrie, das gilt für alle Bereiche. Da muss man ganz einfach sagen, zu welchen Kosten, wie ist die Energie, wie ist die Infrastruktur.
Genau, genau.
Und ich habe letztens eine Diskussion mit einem Kollegen, der mir bei WhatsApp folgt und ich auch, habe ich im Status gesehen, ne, warum geben wir dem Chip-Hersteller, der sich jetzt in Magdeburg ansiedelt, x Milliarden Euro.
Ja.
Dann habe ich geschrieben, poste nicht jeden Scheiß, ne, so wie ich dann, ja, so bin. Und dann schrieb er zurück und habe ich geschrieben, ne, guck dir Volkswagen an. Ne? Und dann schrieb er zurück, warum, was, ne, was hat das mit Volkswagen zu tun? Und habe ich ihm nochmal zurückgeschrieben und gesagt, pass auf, jede Industrieansiedlung, ne, guck in die USA, guck nach Kanada, ne, guck, egal wo du hinguckst, ja, läuft nur noch über Subventionen. Mhm. Und wenn hier, ne, man kann ja sagen, als Deutschland, wir subventionieren nichts mehr, dann kommt hier gar nichts mehr. Mhm. Dann aber keine Arbeitsplätze mehr und. Also ich bin manchmal entsetzt über die Nichtkenntnis von Einschätzungen und wirklich einfach so News, ne? Also die meiner Meinung nach auch ziemlich aus der rechten, also die Zusammenballung der News, die kam alle ziemlich aus der rechten Ecke, wo ich dann sage, das ist, da fehlt mir einfach das Verständnis, ne? Wie funktioniert überhaupt ein Land, wie funktioniert eine Volkswirtschaft und, ne? Also da gehe ich dann natürlich gegen und wie gesagt, da streite ich mich dann auch. Der hat dann hinterher auch gesagt, ja, du hast recht. Ne? Okay, was nicht auf was auch nicht in jedem Fall zutrifft, aber ja. Wie gesagt, die Chip-Ansiedlungen in Nordamerika sind von den USA, speziell für die Firmen aus Taiwan, mit größeren zweistelligen Milliardensummen subventioniert worden, sonst wären die
da Steuererleichterungen und so weiter, genau.
Ne? Da hätten sich die Europäer, ne, und eben nicht nur Deutschland auch drum bemühen können, aber da sind wir ja ganz anders. Ne? Wenn du eine Batteriefabrik in Spanien baust, dann kriegst du keine Subventionen oder nur geringe, oder du musst auf jeden Fall durchs EU-Parlament oder durch die Kommission. Und wenn du die in Mittelosteuropa baust, da kannst du dann im Endeffekt ja den Geldsack öffnen. Und das sind natürlich alles auch so Herausforderungen, die wir haben in unserer Demokratie.
Genau. Nun geht es ja aber in der Studie, die ich genannt habe, nicht nur um Subventionen, sondern um viele andere Faktoren. Also es geht um die Wirtschaftsleistung, um vor allem auch um die Effizienz des Staates, um Bürokratie, um Steuerlasten. All das ist abschreckend für die Wirtschaft. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ja, ich bin als Privatmann natürlich auch davon betroffen, wenn ich Sachen beantrage, wenn ich beim Finanzamt mal einen Steuerausgleich mache und. Ich kann viele Sachen wirklich nachvollziehen. Also wir haben ein System mittlerweile, was natürlich auch unter anderem mit dem Thema Transparenz zu tun hat, dass jede Entscheidung durch 5, 6 unterschiedliche Stufen durch muss und geprüft wird und. Und da sage ich eigentlich, welches Vertrauen habe ich eigentlich in meine Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin? Ist das tatsächlich so notwendig? Wer macht da eigentlich die Vorgaben, dass ich 5 oder 6 Stufen machen muss? Gerade in Großunternehmen ist das so, ne, dass ich dann sage, ist diese ganze Compliance und diese ganze Organisation, ist das nicht viel zu viel? Ne? Und wie gesagt, jetzt sitze ich zwar als ehemaliger Volkswagen-Mitarbeiter hier und ich kann Ihnen aber garantieren, dass das in vielen anderen Unternehmen genauso ist.
Ja.
Und das behindert uns. Ich bin der Meinung, das behindert uns. Das ist aber auch, das geht dann los, wenn ich irgendwo Gelände bebauen will und, ne, welche Vorgaben da dann notwendig sind. Mhm. Und ich will jetzt, ne, wenn jetzt Zuhörer sagen, der will wahrscheinlich hier chinesische Verhältnisse haben, wo das Haus dann bitte stehen bleibt und eine 6-spurige Autobahn rechts und links drumherum gelegt wird. Nee, darum geht's mir nicht. Aber wir brauchen schon eine Beschleunigung. Ne?
Wie wollen wir das denn schaffen, die Beschleunigung?
Ja, ich bin der Meinung, und das sind ja dann wieder, ist der Staat, ne? Das sind die Regierungen, das sind die kommunalen Verwaltungen, die müssen natürlich sehen, dass wir als Land, und ich habe das ja 2019 schon in der FAZ gesagt, wir verspielen im Endeffekt als Industrienation unsere Vorgaben. Und wenn man mal guckt, wann ich das gesagt habe, das ist jetzt 4 Jahre her, dann ist das ja eigentlich genau eingetreten, dass wir Abwanderungen haben aufgrund von zu hohen Abgaben, von zu hohen Preisen und so weiter, also Strompreisen. Ich glaube, das kann man klar sehen, dass sich da nichts positiv verändert hat in den letzten Jahren, eher negativ.
Aber wenn wir bleiben wir mal bei den Abgaben, bei den steuerlichen Lasten, leisten wir uns zu viel Sozialstaat? Also irgendwo müssen ja die Kosten dann gesenkt werden.
Also bei der ganzen Bürokratie, die Sie ja selber angesprochen haben, Herr Schweiger, ist ja die Frage, werden denn die Einnahmen, die wir haben als Staat, auch vernünftig ausgegeben. Und trotz von 4, 5 Stufen Genehmigungsverfahren habe ich manchmal den Eindruck, dass das nicht so ist. Ja? Und deswegen glaube ich, dass wir eine Entschlackung der Verwaltungswege brauchen, glaube ich schon. Ne? Und um auf Ihre Frage konkret zu sagen, also ich glaube schon, dass das eine oder andere, das könnten wir uns ersparen. Also wir könnten sicherlich überlegen, bin ich natürlich ein Freund von Vermögensteuer, das muss ich auch sagen. Mhm. Ne? Also ich glaube, 1% Vermögensteuer oder 2%, wie wir mal hatten, da sterben die Menschen auch nicht von. Da könnte man übrigens dann auch das ganze Thema der Kinderunterstützung, über die jetzt gerade diskutiert wird, könnte man natürlich, sage ich mal, viel stärker und viel schneller auch umsetzen. Aber um konkreter darauf zu kommen, ich glaube, dass die Steuerlast im Verhältnis natürlich mit unseren Sozialabgaben relativ hoch ist im internationalen Wettbewerb. Ja. Ich glaube aber nicht, dass das zu einer Verschlechterung der Leistung führen muss, wenn man das Geld, was man einnimmt, vernünftig ausgibt. Mhm. Jetzt, wenn Sie mich jetzt konkret fragen, wie meinen Sie das?
Ja.
Also das geht los mit dem Autobahnbau, das geht los, also ich meine, wie lange die Genehmigungsverfahren sind, wo wir Bauruinen stehen haben, das liest ja heute jeder, das sieht ja auch jeder, wo Verfahren, Bauvorhaben angefangen werden, die dann nicht zu Ende geführt werden, die dann teilweise 4, 5, 6 Jahre, sag ich mal, durch Entscheidungsstau nicht umgesetzt werden. Also ich glaube schon, dass man mit einer kontrollierteren, aber nicht durch ein mehrstufiges Verfahren, kontrollierteren Auftragsvergabe mit Steuergeldern vernünftiger umgehen könnte, wenn man das will.
Ich meine, die Forderung ist ja so alt, wie es Wirtschaft gibt, dass der Staat schlanker werden muss. Aber wo muss man denn dann konkret zuerst anpacken? Sind das die Prozesse?
Ja, ich glaube, dass es ein gutes Beispiel wäre, und da gibt es ja jetzt gerade Diskussionen drüber, wenn man natürlich sagt, man verkleinert Organisationen, wie zum Beispiel den Bundestag. Da sind natürlich immer Menschen von betroffen, das ist mir vollkommen klar. Wenn ich sage, ich lege Wahlkreise zusammen, da gibt es dann Parteien, wenn die dann mit den Direktmandaten trotzdem unter der 5%-Hürde bleiben, aber drei Direktmandate gewinnen, haben sie ja trotzdem Koalitionsstatus, Fraktionsstatus. Und da sind natürlich Sachen, wo ich dann sage, brauchen wir das eigentlich eigentlich? Ist der Apparat nicht eigentlich viel zu groß? Hängen natürlich immer Arbeitsplätze dran, das muss man natürlich auch wissen. Aber ich glaube schon, dass ganz bestimmte Dinge, und ich hoffe, dass mit künstlicher Intelligenz, mit Bots, dass man natürlich auch gerade im staatlichen Bereich überlegt, wo man eine Verschlankung dann auch durchführen kann.
Ja.
Dass man sagt, ich nutze natürlich viel stärker IT.
Ja.
Ne? Also fragen Sie doch mal einen Polizeibeamten, wie der mit der, mit dem Telefonnetz, mit der IT bei der Polizei und so weiter zufrieden ist.
Naja.
Kriegen Sie sofort eine Antwort, könnte besser sein.
Ja.
Also da sagt Ihnen keiner schlecht, aber viele sagen dann, könnte besser sein. Also ich glaube, in Dinge zu investieren, wo man weiß, dass es sich lohnt. Ne? Also wirklich dann auch zu einer Verschlankung zu kommen. Aber Prozesse, wie gesagt, 45-seitiges oder 9-seitiges Dokument, was dann x Leute abgestempelt haben müssen. Ne? Meine Tochter brauchte ein Visa für England. Ne? Das ging relativ problemlos. Ne? Also ich glaube, per Internet rein, Antrag gestellt, Visa abgeholt. Ne? Reisepass dann zugeschickt bekommen. Ging relativ problemlos. Fragen Sie doch mal, wie es ist mit einer digitalen Zulassung eines Autos. Soll immer noch nicht so richtig funktionieren. Nee. Habe ich bei Ihnen jetzt gerade wieder gelesen.
Ja. Ja.
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja über 2 Jahre in München gearbeitet und da war das relativ einfach. Da habe ich mir die Nummer rausgesucht und dann ist das alles automatisch über das Straßenverkehrsamt in München gelaufen. Das sind alles so Prozesse, wo ich sage, könnte man wesentlich schneller sein. Ja.
Ja.
Aber das sind natürlich auch nicht die Summen. Ne? Das muss man auch sagen. Ne? Ich habe auch ein Problem damit, wenn wir über Personalkosten diskutieren, dass zum Beispiel alle Beamte, das Selbstständige und so weiter keine Rentenversicherung zahlen, keine Sozialabgaben zahlen. Ne? Das wäre übrigens auch nochmal ein Schluck aus der Pulle. Ne? Das ist, wie gehört, hört sich jetzt alles wieder sehr sozialdemokratisch an und ich bin natürlich auch Mitglied dieser Partei, ne? Aber es gibt schon ein paar Dinge, ne? Vermögensteuer, sage ich ganz offen, ne? Alle man müsste das Thema Pflichtversicherung ausdehnen, ne? Das wären dann mehr Einnahmen. Wenn wir dann darüber diskutieren, wie fördern wir unsere Schulen zum Beispiel. Ne? Also es gibt eben Schulen, gestern gerade eine Diskussion gehört, ich weiß gar nicht, wie heißt das, morgens auf DSF, in diesem Sportteig-Talk.
Ja.
Da ging es dann auch darum, wie heute eigentlich Kinder beim Fußball gefördert werden. Und wir haben uns ja im Vorfeld gerade drüber unterhalten. Ne? Wir haben keine Medaille jetzt bei den Europameisterschaften Weltmeisterschaften geholt. Wir haben, ich glaube, die Damen sind relativ früh ausgeschieden, wie wir alle wissen. Die Herren sind relativ früh ausgeschieden. Die U19 war nicht so erfolgreich.
Ja.
Ne? Also ich glaube.
Es gibt übrigens einen Politikprofessor, auf dessen Namen ich jetzt nicht komme, der aber die These aufgestellt hat, dass sportlicher Erfolg eng zusammenhängt mit politischem Erfolg oder mit gesellschaftlicher Entwicklung. Also dass der WM-Titel 54 kein Zufall war, sondern dokumentiert die Aufnahme Deutschlands wieder in die Weltgemeinschaft und so weiter. Gleich dass auch der WM-Titel in 74, dass das zusammenhängt mit der gesellschaftlichen Öffnung. Der WM-Titel 90 zusammenhängt mit der Wiedervereinigung Deutschlands und so weiter. Ist natürlich gewagt, aber klingt doch nicht ganz abwegig.
Also wenn ich bei Eintracht Braunschweig oder dem VfL Wolfsburg auf der Tribüne sitze oder im Stadion bin und die gewinne, fühle ich mich auch wohler, als wenn sie verlieren. Das ist doch klar. Und ich glaube schon, also wenn Sie mich jetzt fragen, haben Sie das letzte Mal deutsche Nationalmannschaft geguckt? Ne? Also Herrn, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, schon ewig her. Weil das ist nicht für mich nicht begeistern. Ne? Wir haben eigentlich ein Top-Spielerpotenzial, aber die spielen leider nicht als Team. Jetzt sind wir da bei der Politik. Ne? Also ich finde den Lindner, den Scholz oder meinetwegen auch den Habeck nicht so schlecht. Ne? Aber Teamspieler sind die nicht. Ne? Also das ist zumindest mal ein Eindruck. Ne? Jedenfalls vermitteln sie in der Öffentlichkeit nicht den Eindruck.
Nein, das stimmt. Ja.
Ne? Und deswegen, also ich glaube sogar, dass dieser Professor zumindest ein Stück weit recht hat, wenn er sagt, dass man mit Erfolgen natürlich auch als Nation viel besser umgehen kann. Ja, das muss man, glaube ich schon.
Ja.
Also mich hat es auch betroffen gemacht, wie wir ausscheiden. Ja. Mit welcher Leistung. Ne? Also und hinterher zu diskutieren, war es richtig, darüber zu diskutieren, wie die politische Situation in Katar ist oder nicht. Ich finde, es war richtig. Aber ich glaube, es ist in keinem anderen Land so gemacht worden wie in Deutschland.
Zumindest hat man den Eindruck.
Ja. Ja. Ne, also jetzt lese ich nicht so viel französische, italienische oder spanische Zeitungen. Ne? Aber ich glaube schon.
Ist das denn eine Einstellungssache? Also ein Punkt der von mir zitierten Studie dieses Instituts für Management Development aus der Schweiz sagt ja, ein Schwachpunkt in Deutschland ist auch Arbeitsethos. Also die Einstellung. Wollen wir nicht mehr Erste sein? Sind wir nicht mehr leistungsbereit als Gesellschaft?
Ich glaube, da verändert sich was, ja. Ich glaube, das war schon, ich meine, ich bin 66, ich habe über 50 Jahre gearbeitet und ich arbeite immer noch so ein bisschen in der Personalberatung. Mir hat Arbeit immer Spaß gemacht, auch in der Produktion, auch an der Montagelinie 6. Ich hatte einen super Kollegenkreis, ja, und wenn es dann notwendig war, haben wir auch 2 Stunden länger gearbeitet oder haben Samstag 10 Stunden gearbeitet. Ich fand das, es hat auch was sehr viel mit Kollegialität zu tun, hat natürlich auch was damit zu tun, wie wird das bezahlt, das ist natürlich auch klar. Aber Arbeit muss Spaß machen. Und mir kommt das mittlerweile so vor, als wenn für viele Menschen und nicht, dass ich dann wieder zitiert werde, weil ich bin bei Volkswagen, wie gesagt, jetzt über 2 Jahre raus, aber als wenn viele Menschen an der Arbeit nicht mehr so richtig Spaß haben, als wenn das so ein Zwang ist. Ne? Und ich höre das auch dann, also dieses Thema Identifikation mit dem Arbeitgeber. Ne? Also Homeoffice ist ganz wichtig, aber meiner Meinung nach geht damit die Identität mit dem Unternehmen verloren.
Aber ist das Homeoffice der Hauptgrund dafür?
Nein, natürlich. Die Pandemie hat sicherlich auch Auswirkungen, aber ich glaube schon, wie Sie haben vorhin gesagt, der Deutsche jammert gerne. Ne? Also im internationalen Vergleich sind wir immer noch auf einem relativ hohen Niveau, das muss man ganz einfach sagen. Immer bei einer Durchschnittsbetrachtung, wir haben auch Kinderarmut, ne? Sage ich mal, da habe ich mich auch lange engagiert, also zu sagen, dass bei uns alles in Ordnung ist, das meine ich damit
nein,
nicht.
Nein, das
darum aber geht's wir haben im Verhältnis zu allen anderen meiner Meinung nach eine relativ gute Ausgangsposition. Und ich glaube schon, dass dieser Spirit, den wir mal hatten, ne, Sie haben ja von 54 gerade geredet, ne, also mein Vater, das war wirklich so eine Aufbruchsgeneration. Ne, und als ich 1977 bei Volkswagen nach der Käferkrise wieder angefangen habe, da war auch wirklich Aufbruch. Ne, ja. Also da und ich habe ja gerade gesagt, dann hast du mal 10 Stunden gemacht statt 8 Stunden. War natürlich auch eine andere Arbeitszeiten. Und ich habe auch meine Funktionen. Ne? Ich habe morgens um 7.30 Uhr angefangen. Und wenn es notwendig war, habe ich bis 22 Uhr gearbeitet. Aber wenn mich das geärgert hätte oder ich hätte mich darüber aufgeregt, nein, es hat mir auch Spaß gemacht. Das muss man ganz einfach sagen.
Aber warum verlieren wir denn den Spaß an der Arbeit?
Die Frage ist, wie erziehen wir unsere Kinder? Wie erziehen wir unsere Kinder auf die zukünftigen Herausforderungen in ihrem Leben? Ich habe ja selber 4.
Ja,
ich habe einen großen Sohn, gut, der ist 48, aber ich habe ja noch 3 kleinere, 16, 15, also 17, 15 und demnächst 12. Und also wenn ich meine große Tochter sehe, die war, das sind natürlich auch unterschiedliche Menschen, die war aber immer schon leistungsbereit. Mhm. Ja, so die, der macht auch Schule Spaß.
Mhm.
Die geht gern zur Schule, die freut sich auch. Die geht ja in England zur Schule zurzeit. Die fangen erst am 11. September wieder an. Aber die sagt, Papa, ich freue mich wieder auf die Schule, ne?
Ja.
Auf meine Klassenkameradin und. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine Schule, da geht es wirklich um Disziplin. Ne?
Mhm.
Und letztens gab es ja so eine Studie hier in Niedersachsen, erziehen die Eltern eigentlich ihre Kinder noch? Ne? Und da war ja wohl auch so ein bisschen, sage ich mal, die Respektlosigkeit gegenüber den Lehrern dargestellt und das ist das
auch Gewaltbereitschaft.
Gewaltbereitschaft, genau. Mhm. Und ich glaube, das ist zunehmend schwieriger, die Kinder so zu erziehen. Jetzt gibt es gleich wieder Zuhörer, die sagen, oh, der will die in ein Korsett pressen. Nein, die sollen schon Individualisten sein, darum geht es gar nicht. Aber ohne Leistung, jedenfalls bin ich so aufgewachsen, ohne Leistung gibt es keinen vernünftigen Lohn. Das muss man ganz einfach sagen. Und Sie haben es angesprochen, ich glaube, die Leistungsbereitschaft hat nachgelassen, um es mal so zu formulieren. Ne? Mhm. Nicht bei jedem und bei allen. Ne? Da muss man wirklich aufpassen, dass man es nicht pauschaliert. Ne? Nicht alle Menschen wählen AfD. In den Umfragen sind es immer noch unter 20%. Ne? Aber zu sagen, ich glaube schon, dass ich durch die Generation, die jetzt gerade 15, 16, 20, 22, 24 sind, dass da schon eine andere Denke mitkommt. Ne? Also, dass es da nicht mehr darum geht, durch Leistung im Endeffekt zu überzeugen. Ne? Also, sehr digital, was ich jetzt sage, ne? Das muss man wirklich rausarbeiten, aber ich glaube, diese Leistungsbereitschaft ist nicht mehr so da, wie sie mal vor 20 Jahren da war.
Mhm. Wird Wohlstand, also das, was uns alle umgibt, Sie haben das ja angesprochen und das stimmt ja auch, dass es uns im Vergleich immer noch Gold geht, wird das zu sehr als Naturkonstante betrachtet? Also andersrum gefragt, wird es, die Kinder sind ja nicht per se weniger leistungsbereit, sondern das Ergebnis von Erziehung auch. Und wird das zu wenig vermittelt?
Ich weiß nicht, ob den Kindern heute vermittelt wird. Also wichtig finde ich, dass die wissen, wie gut es ihnen eigentlich geht.
Mhm.
Ja, also wie gesagt, zu meiner Zeit, als ich zu Hause am Tisch gesessen habe, 56 geboren, 1966, 1970, ne, da wurde aufgegessen in Häkchen, ob es geschmeckt hat oder nicht. Ne?
Mm.
Und da wurde dann gesagt, denk mal an die armen Menschen in Afrika.
Mm.
Ne? Das mal so ein, ne?
Ja,
ob das eine gute Erziehungsmethode ist oder nicht, kann man dahingestellt lassen. Aber ich lege Wert darauf und meine eine Tochter war jetzt gerade wieder im Township in Südafrika, haben da eine Schule mit aufgebaut, haben da mit den Kindern, sag ich mal, Unterricht gemacht und. Die weiß, dass es arme Menschen gibt. Ich habe manchmal den Eindruck, dass durch dieses ganze Thema Internet, durch TikTok und was weiß ich, welche Blasen es da alles gibt, dass den Menschen, den Kindern gar nicht klar ist, dass es Riesenunterschiede innerhalb der Weltbevölkerung gibt.
Mhm.
Nämlich ganz arme Menschen, ne, die weder lesen noch schreiben können, die weiß nicht, mit x Cent pro Tag auskommen müssen und sag ich mal Kindern, die hier leben. Ne? Und, und diesen Wohlstand, den wir ja haben, den haben uns nicht die Russen geschenkt und auch die Amerikaner, um es mal auf den Punkt zu bringen. Den hat sich diese Bevölkerung selber erarbeitet. Und ich glaube, das muss wieder in die Köpfe, meiner Meinung nach.
Ja.
Ne?
Ja.
Also einfach zu sagen, Leute, Es ist schön, wenn ich auch nur mal 3 Stunden am Tag arbeite. Ne? Mhm. Klar muss auch Arbeit da sein. Es muss auch sinnvolle Arbeit sein. Ja. Das ist mir alles klar. Ne? Das ist, kannst du in 35 Minuten so einen Podcast nicht rüberbringen. Aber zu sagen, also ich glaube, der Teil der Generation, der heute groß wird, ist sich nicht darüber bewusst, wie dieser Wohlstand entstanden ist. Mhm. Nämlich durch Leistung der Gesellschaft, die damals da war. Hm. Der Mütter und Väter, der Großeltern, dadurch ist das entstanden. Hm.
Und das ist Aufgabe des Elternhauses, das zu vermitteln.
Das ist Aufgabe mit des Elternhauses, das zu vermitteln. Ich würde es mir natürlich auch wünschen, und da bin ich wieder bei dem ganzen Thema Auschwitz, das, was Volkswagen macht, mit Auszubildenden, mit Meistern, mit Führungsnachwuchskräften, dass man natürlich auch geschichtlich sowas aufarbeiten. Hm. Das können Eltern nicht nur alleine machen, aber die Voraussetzung, damit sowas in der Schule vermittelt werden kann, ne, die ist im Elternhaus zu treffen. Das ist ganz klar. Und ich muss jetzt, ne, also meine Frau hört sich das ja garantiert auch an, die wird dir auch sagen, wie hast du dich um die Erziehung in den letzten 10 Jahren gekümmert, wenn du jeden Tag 10 Stunden mindestens arbeitest. Muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, hat meine Frau gemacht, aber hat sie sehr gut gemacht.
Ja.
Ja, so. Also ich finde das gut, sage ich mal, wie meine Kinder erzogen werden und dass denen klar ist, dass das nicht alles vom Himmel fällt.
Steht denn dem entgegen diese neuen Entwicklungen, also ich sage jetzt auch mal New Work und Vereinbarkeit, Beruf und Familie, könnte man ja auch sagen, durch diese Neuerung werden auch Männer häufiger befähigt, zum Beispiel sich aktiv an der Erziehung zu beteiligen und mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Steht das dem entgegen, diesem Anspruch nach Leistungsbereitschaft?
Also ob New Work oder sonst, nicht New York, sondern New Work oder Homeoffice oder sonst irgendwas, ob das wirklich dazu führt, dass sich Männer mehr um die Erziehung der Kinder kümmern, das liegt bei, jetzt bin ich bösartig, 10-15%. Ich glaube nicht, dass das dazu führt, weil das Rollenverständnis der Männer ist größtenteils immer noch so, Kindererziehung, Einkaufen und die anderen Dinge, die macht die Frau und wenn das nicht funktioniert, ist der Papa dann da und meckert rum. Also ob so eine Arbeitsform dazu führen, dass das besser wird, das glaube ich nicht. Oder vielleicht in 10-15% der Fälle, aber ich glaube das nicht. Mhm.
Ja, okay. Das
ist aber auch eine Frage von Erziehung dann wiederum, ne? Also, wie bin ich eigentlich erzogen, ne? Kinder, Mädchen spielen mit Puppen, Jungs mit Autos, ne? Und dann soll mir nicht einer sagen, dass das heute nicht so ist.
Und das ist ja durchaus begrüßenswert, wenn das aufgebrochen wird und wenn wenn Erziehung wirklich zur Aufgabe beider Partner wird.
Ja. Das ist gut, ja. Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Zeit. Ne, wie gesagt, habe ja im Interview mit Ihnen auch gesagt, ich muss mal gucken, dass ich aus meinem Sessel rauskomme. Ja. So richtig gelungen ist mir das auch noch nicht. Ich habe jetzt erstmal ein paar Steuern der letzten Jahre nachgereicht, beziehungsweise fertig gemacht, immer noch in der Frist. Ne? Also nicht, dass einer sagt, ja, gibt schon wieder einen Sonderbonus, nee, innerhalb noch der Frist, aber und bin gerade dabei, mein Arbeitszimmer aufzuräumen und mache dann mit dem Keller weiter irgendwann. Ne? Ja. Also ich habe, ne, aber habe auch gestern mit meinem Sohn Fußball gespielt. Ne? Also das geht schon. Ja. Also hatte ich früher gar keine Zeit so. Ne?
Ja.
Gehe mit meiner Familie auch Radfahren oder sonst irgendwelche Sachen. Also das ist schon zumindest, da hat sich was verändert. Aber ist eine Zeitfrage. Ne? Und ich will mich da auch gar nicht rausreden. Deswegen habe ich gesagt, ob das Thema neue Formen von Arbeit dazu führen, dass das sich verändert. Das hat viel mit dem Rollenbild zu tun.
Ja, okay. Wie können wir, gut, Sie haben gesagt, das ist Erziehungssache, das Rollenbild zu verändern, aber scheint mir auch schwer. Das passiert ja nicht über Nacht.
Nee, das ist eine Generationenaufgabe. Ich glaube schon, dass egal, ob man das jetzt gerade im Frauenfußball beobachtet, aber auch die ganze MeToo-Debatte und so weiter, dass es da schon, sage ich mal, eine Veränderung gibt, gerade bei den Frauen.
Ja, ganz stark, ne? Gott sei Dank.
Ja, klar. Mhm. Dass es da eine Veränderung gibt, dass es da auch größere eigene Ansprüche gibt, finde ich persönlich sehr gut. Kann ich auch gut mit umgehen, ne? muss ich ganz deutlich sagen. Aber ist natürlich jahrelang auch nie in der Öffentlichkeit gewesen. Mhm. Also, und das, was, wie gesagt, das, was man jetzt sieht, da ist Frauenfußball sicherlich auch einer der maßgebenden Faktoren, dass es da einen anderen Anspruch gibt, sich als Frau auch in der Gesellschaft anders zu zeigen. Mhm. Glaube ich schon.
Wenn wir jetzt nochmal zum Thema Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands kommen, wenn Sie eine Liste aufstellen würden, in welcher Priorisierung der drei wichtigsten Punkte, damit wir wieder vorankommen?
Also, mir wäre es natürlich wichtig, dass man Industrieansiedlungen subventioniert, ne? Und da müsste man sicherlich auch meiner Auffassung nach mal gucken, wie das in Westeuropa möglich ist und nicht nur in Mittelosteuropa. Mhm. Ne? Also weil es gibt eben nur einen begrenzten Rahmen und jede Investition, die in Westeuropa getätigt wird, wird dann von der Europäischen Kommission nochmal angeguckt. So sind wir nachhaltig gegen USA, Kanada und andere Länder, sind wir nicht wettbewerbsfähig. Die sagen, pass auf, komm hierher, kriegst von uns einen ein- oder zweistelligen Milliardenbetrag an Dollars und dann gehst du dahin.
Ne? Weil, na gut, das passiert ja hier jetzt mit Intel, das sagten ja, Sie ja eingangs.
Ja, ja. Aber Entschuldigung, in Nordamerika werden 5 Chipfabriken gebaut, 5, nicht eine.
Ja.
Ne? Und ich glaube, große deutsche Automobilunternehmen sind auch nach Kanada und in die USA gegangen, und haben da auch nochmal richtige Subventionen bekommen.
Ne? Ja, also für die Batterieproduktion.
Fahrzeugproduktion, Batterieproduktion, ne? und natürlich auch, ne? Also Sie lesen ja auch Zeitungen, nicht nur die Braunschweiger wahrscheinlich, und sehen natürlich, wie viel Unternehmer aus dem Mittelstand sagen, also wenn die Voraussetzungen so bleiben, von den Strompreisen angefangen, bis hin zu sonst, sage ich mal, dem Thema Abgaben und so weiter, dann habe ich gar keine andere Chance, als mich in irgendeine andere Region zu bewegen. Mhm. Und das ist wirklich eine Gefahr. Mhm. Und das ist, wie gesagt, keine neue Gefahr. Und deswegen ärgert es mich natürlich, weil Olaf Scholz natürlich auch mit bestimmten Aussagen angetreten ist. Und wenn ich jetzt Olaf Scholz sage, könnte ich jetzt auch Lindner und Habeck sagen. Mhm. Die haben ja ein Regierungsprogramm gehabt. Mhm. Die haben sich auch auf eine Koalitionsvereinbarung geeinigt. Mhm. Da werden ja Punkte auch umgesetzt. Aber das, was wichtig ist, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, ne? Das dauert mir alles viel zu lange, muss ich ganz offen sagen. Und wie gesagt, und besonders die Öffentlichkeit, da machen wir kein gutes Bild.
Also Punkt 1, Subvention.
Subvention, ja.
Punkt 2?
Von der Beantragung bis zur Genehmigung, ja, ganz bestimmter Vorhaben. Ne, das müsste meiner Meinung nach wesentlich, wesentlich schneller gehen.
Also Entschlackung bürokratischer Prozesse.
Ja, speziell auch, ne? Also wir reden ja ich rede jetzt immer von Industrie, aber natürlich ohne Mittelstand wäre Deutschland auch nicht wettbewerbsfähig. Mhm. Ne? Wir tun ja immer so, ne? Also als wenn Volkswagen, Daimler und andere hier die Republik aufrechthalten. Ne, muss natürlich gerade im Mittelstand gucken.
Ja, klar,
ne? Weil das ist eine ganz wichtige, sage ich mal, Voraussetzung, dass das auch funktioniert. Und da muss man natürlich auch die, sage ich mal, Voraussetzungen für eine schnellere Arbeitsweise müsste man natürlich auch zur Verfügung stellen.
Ja, ja. Und Punkt 3?
Punkt 3 ist natürlich mein Lieblingsthema, ist das Thema Personal, Menschen. Wir gucken immer noch viel zu viel auf Formalqualifikationen. Wir gucken gar nicht auf die Skills oder Fähigkeiten, die Menschen haben. Und ich glaube, dass wir sehr viele Menschen haben, wenn wir heute über Facharbeitermangel diskutieren, ne, den werden wir ja heute auch nicht von heute auf morgen, auch nicht mit Zuwanderung beheben können, dann sollte man viel mehr darauf gucken, was machen Menschen eigentlich außerhalb ihrer Formalqualifikation? Was können die eigentlich, in welche Richtung wollen die, wo könnte man ihre Fähigkeiten besser einsetzen? Ne? Also wenn ich jemanden suche und drücke auf ein Personaldatenprogramm, sage ich, brauche jemanden, der Informatik studiert hat, ne? Oder der ein abgebrochenes Informatikstudium hat, dann kriege ich bei einer großen Masse von Menschen vielleicht 10.
Ja.
Wenn ich aber sage, wer beschäftigt sich mit IT, ne? Wer macht zu Hause irgendwas, ne? wer kann programmieren? Mhm. Ne? Es gibt Menschen, die sind haben Maschinenschlosser gelernt, die können programmieren.
Ja.
Ne? Aber wo finde ich denn das in der Personalstatistik? Also wesentlich mehr mit den Menschen arbeiten, ne? Also wirklich Gespräche zu führen.
In den Personalabteilungen.
Ja, auch die Führungskräfte, die normalen Führungskräfte, also zu sagen, ne, was machst du eigentlich und so. Also das ganze Thema mit dem in Häkchen vorhandenen Potenzial an Menschen das Maximale zu erreichen. Und damit meine ich nicht 60 Stunden die Woche arbeiten, mhm. sondern ich meine natürlich in der gesetzlichen oder tarifvertraglichen Arbeitszeit mhm. Zu gucken, dass die auch von der Leistung her vernünftig eingesetzt sind. Und ja. damit meine ich nicht die körperliche Leistung oder nach der Devise, wenn da jetzt wieder einer zuhört, MTM macht 1000 mehr. Nein, mhm. mir geht es wirklich darum, jemand seinen Fähigkeiten entsprechend einzusetzen.
Ja. Okay, ein Punkt will ich noch nennen, der auch in dieser Studie erwähnt wird, das ist die Infrastruktur in Deutschland. Sehen Sie da keinen großen Nachholbedarf? Also wir haben immer noch Funklöcher, die Bahn fährt unpünktlich, viele Straßen sind rumpelig und.
Herr Schweiger, ich bin als damaliger Aufsichtsrat der WOP AG und Region für die, also Projektregion, damals hieß die ja noch, habe ich mich sehr stark um das Thema Wendler Schleife bemüht. Mhm. Wenn ich mir überlege, wenn wir das erste Mal über das Thema Wendler Schleife, zweispuriger Ausbau zwischen Braunschweig und Wolfsburg und damit natürlich einer schnelleren Anbindung auch für die Braunschweiger nach Berlin
ja.
Geredet habe und wie lange das gedauert hat, kann ich nur sagen, und da rede ich ja nicht von der Autobahn, ne? Falls mhm. jetzt gerade wieder Zuhörer dabei sind, die dann sagen, der typisch Auto. Nein, ich rede von einer Bahnstrecke.
Ja.
Ne? Und ich meine, dass wir immer noch keine Stromleitung haben in Richtung Süden,
mhm. ne? Ja, hat auch was dazu.
Also,
ja.
Und da sage ich Ihnen auch ganz offen, wenn ich da teilweise die Politik sehe, ne, da kriege ich wirklich Angst. Da kriege ich wirklich Angst.
Ja. Und damit sind wir ja dann auch wieder bei Punkt 2, der Geschwindigkeit
ja, genau.
in den Entscheidungen. Ja.
Nein, aber das ist auch die unterschiedlichen Interessen der einen, also. Ich weiß noch, wo wir mit dem damaligen Staatssekretär aus dem Bundesverkehrsministerium, Herrn Enak Ferlemann, mhm. verabredet haben, wie das mit der Finanzierung läuft.
Mhm.
Und dann lese ich bei Ihnen in der Zeitung, Finanzierung für Wendler Schleife in Frage gestellt. Mhm. Da sehe ich Ihnen ganz ehrlich.
War ja ein großer Aufreger. Ja.
Da sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich war dabei. Ne? Mhm. Ich habe es gehört. Ne? Mhm. Und ich meine, wenn Staatssekretär eine Aussage macht, wie das finanziert werden soll, dann gehe ich ja davon aus, dass das dann auch funktioniert.
Mhm.
Ne? Und das war auch wieder für mich so ein, ich denke, was ist denn jetzt los? Ne? Eine absolut, zumindest aus meiner Sicht, wichtige Bahnstrecke, ne, die wirklich das ganze Thema Infrastruktur, also Autobahnen entlasten kann oder,
ja.
ne, die wird dann nicht gebaut. Mhm. Oder da wird dann die Finanzierung in Frage gestellt, da habe ich auch gedacht, was ist, ne? Also das meine ich auch, dieses rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Ne? Mhm. Ist jetzt so ein bisschen braunschweigisch, ne? Aber so, also einmal Hü und einmal Hot, mhm. könnte ich jetzt auch sagen. Ne? Also ja. irgendwie so ein bisschen Stringenz, wenn man was entscheidet, auch daran festzuhalten, dass das mhm. dann auch wirklich in Richtung Ziel gebracht wird.
Mhm. Naja, das wäre dann ein weiterer Punkt, nämlich die Verlässlichkeit.
Ja.
Ja. Also wir merken, es ist noch sehr, sehr viel zu tun, wenn es um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands geht. Ich hoffe, dass das bei allen Entscheidungsträgern noch rechtzeitig erkannt wird. Herr Osterloh, ich bedanke mich ganz herzlich für den Austausch mit Ihnen und freue mich auf weitere Begegnungen.
Ja, schönen Dank, Herr Schweiger. Hat Spaß gemacht mit Ihnen und freue mich, wie die Resonanz, ob positiv oder negativ, auf dem Podcast ist. Dankeschön.
Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.